Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Sein Leben ähnelt einer Achterbahnfahrt. Friedemann wächst in einer berühmten Familie auf. Als Sohn Michael Manns, des jüngsten Sohnes Thomas Manns, wurde Friedemann in eine Schriftstellerfamilie hineingeboren. Er war der Lieblingsenkel von Thomas Mann, wie dessen Tagebuch in vielen begeisterten Einträgen bezeugt. Friedemann wuchs hauptsächlich in der Schweiz bei seiner Großmutter Katja Mann auf. Als kleiner Junge war er oft zu Gast in dem Haus seiner Großeltern in Pacific Palisades. Im März 2018, nach mehr als 70 Jahren, kehrt Friedemann auf den Spuren seiner Erinnerung in das Haus seiner Großeltern zurück. In seinem Buch »Das Weiße Haus des Exils« schwelgt er in seinen Erinnerungen. Er erzählt davon, wie Thomas Mann ihm Märchen vorgelesen hat oder wie er mit ihm spazieren gegangen ist. Aber auch warum der Schriftsteller die USA verlassen musste. Mein Name ist Alena Simon und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Mikro-Europa-Sendung anlässlich der Friedemann-Lesung im DAI. Die heutige Sendung dreht sich um den deutschen Psychologen und Schriftsteller Fridolin Mann. 1940 im kalifornischen Exil geboren, erlebte Friedemann eine unvergessliche Kindheit in der Villa seiner berühmten Großeltern hoch in den Hügeln über Los Angeles. Nach dem Studium der Musik, der katholischen Theologie und der Psychologie arbeitete Mann viele Jahre als klinischer Psychologe in Münster, Leipzig und Prag. Heute lebt er als freier Schriftsteller in München. Friedemann war im Juni 2019 Gast bei dem DAI Top Talk. Er las nicht nur aus seinem neuen Buch, sondern erzählte über die Mannsche Villa, seinen Großvater und sich selbst. Mit ihm ins Gespräch kam Karl-Josef Kuschel. Er ist emeritierter Professor für katholische Theologie und Kenner der deutschsprachigen Exilliteratur. Auch das Mikro-Europa-Team war live dabei. Doch bevor wir in die Lesung reinhören, gibt's jetzt We Will Meet Again von Bill Evans. Thank you. Bill Evans mit We Will Meet Again aus dem Jahre 1980. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Wir beschäftigen uns heute mit dem Schriftsteller Friedo Mann. Er war 2019 zu Gast im DRI Top Talk. Bevor die Mann-Villa im Frühsommer 2018 zum Zentrum des transatlantischen Dialoges wurde, durchstreifte der 79-jährige Friedo Mann noch einmal die historischen und familiär so bedeutsamen Wohnräume. In seinem Buch »Das Weiße Haus des Exils« reflektiert der Enkel von Thomas Mann diesen sechstägigen Aufenthalt in tagebuchartiger Form als eine persönliche Reise zurück in seine Kindheit. Beim Durchstöbern des neuen alten Weißen Hauses wurden Erlebnisse, die oftmals nur vage in der Erinnerung geblieben waren, plötzlich ganz wieder lebendig. Hier ein Auszug aus der Lesung.
Ich betrete die unveränderte Einfahrt zum Haus mit dem Autoabstellplatz. Wie ich schon gehört habe, und es wirkt auf mich trotzdem wie ein überraschender Blickfang, wurde die frühere Garage vor dem Haus zu der mit großen Fenstern versehenen und sehr repräsentativ wirkenden büroartigen Administration bzw. zum Empfang des neuen Thomas-Mann-Haus umgebaut. Das Haus selbst sieht in seiner Grundform jedoch auf Anhieb unverändert aus. Wie früher führen mich meine Schritte wie automatisch zu dem schmalen Laubengang, der immer noch mit den originalen terrakottafarbenen Steinplatten bepflastert ist und dicht an der Hausmauer entlang zur Eingangstür. Dort bleibe ich mit einem gewissen Herzklopfen kurz stehen, als mir wieder bewusst wird, wie häufig ich früher das Haus durch diese Tür betreten habe. Dann ziehe ich den Hausschlüssel, der mir gestern noch vom neuen Programmdirektor der Residenz übergeben wurde, aus der Tasche und sperre die Tür auf. In dem mir im Wesentlichen unverändert vorkommenden Eingangsbereich des Hauses, in dem sich mir als Kind immer zuerst die Hutablage und der hohe Ständer mit den an die Zehen großväterlichen Spazierstöcken präsentierte, müssen sich nach dem starken Sonnenlicht meine inzwischen empfindlichen Augen länger als früher an die Dunkelheit gewöhnen. Erst als ich die Konturen der großzügig breit angelegten Rundtreppe in die obere Etage entdecke und sich mir immer deutlicher zeigt, dass diese seit den 40er Jahren völlig unverändert geblieben ist, merke ich, wie mein Herzklopfen nachlässt und dass mich plötzlich ein Gefühl von Beruhigung, ja von Geborgenheit überkommt. Für Sekunden ist es mir fast so, als würde ich nach Hause zurückkehren.
Jeder Tag seines sechstägigen Aufenthalts in der damals noch nicht vollständig renovierten Villa steht symbolisch für die Jahre, die er und seine Großeltern in dem Weißen Haus in den Pacific Palisades verbracht haben. In den einzelnen Kapiteln wandert Mann durch die bedeutendsten Räume der Villa. Für ihn sind sie voller Literatur, Musik und Politik.
Eigentlich habe ich mir vorgenommen, als erstes die unteren Räume, das ehemalige Wohn- und Esszimmer und dann womöglich auch Thomas Manns etwas abgelegenes Arbeitszimmer aufzusuchen. Aber da mich der vertraute Anblick dieser Treppe wie ein Magnet anzieht, steige ich zuerst in die obere Etage. Während ich wie in meiner Kindheit hunderte Male, Stufe für Stufe, im Halbkreis hinaufgehe, hält mein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit weiter an. Oben angelangt erblicke ich den langen, schmalen Korridor zwischen der durchgehenden Fensterfront und den Türen zu den früheren Schlaf- und Arbeitszimmern. Trotz meines Alters kommt mir das Haus durch den eben abgeschlossenen Umbau ähnlich neu vor wie früher, als ich wiederholt während mehrerer Monate im Jahr in dem Neubau lebte. Oberhalb der Treppe, links, müsste das frühere Schlafzimmer meiner Großmutter mit dem angrenzenden Bad gewesen sein, in dem sie mir während meiner frühesten Jahre täglich beim morgendlichen und abendlichen Waschen an- und auskleiden half. Doch ich finde mich nicht zurecht, finde wahrscheinlich vor lauter Aufregung nicht die Tür zum großmütterlichen Reich und gehe in einer offenbar neu erschlossenen Fortsetzung des Korridors in die Gegenrichtung, wo ein neuer, schmaler Gang die Fensterfront entlang führt und ich auf eine neu eingebaute Tür stoße. Dahinter erwarte ich eigentlich einen kleinen Raum, weil ich weiß, dass das Vorstellungsvermögen im Rückblick alles verkleinert. Doch zu meiner Überraschung betrete ich ein großzügiges Zimmer, das mich verwirrt innehalten lässt. Dann wird mir aufgrund des Umbauplans, der mir mitgegeben wurde, deutlich, dass ich mich hier im Bereich des Großvaters befinde, der früher nur durch den Raum der Großmutter erreichbar gewesen war, sowie über eine kleine Wendeltreppe von unten, die jedoch nicht mehr existiert. Der neue Zuschnitt wirkt deshalb so geräumig, weil ein großer Teil der früheren Dachterrasse zum Innenbereich dazugeschlagen worden ist. Zusammen mit dem neuen und größeren Bad ist so eine großzügige Wohneinheit mit Schlaf- und Arbeitsplatz geworden. Aber wie komme ich jetzt weiter zum Schlafzimmer und Bad meiner Großmutter? Wegen der jetzt fehlenden direkten Verbindung muss ich den Weg zurück in Richtung Treppe gehen. Dort findet sich dann nach einigem Suchen schließlich doch eine Tür in den gesuchten Bereich. Nicht meine verkleinernde Erwachsenenperspektive verzerrt hier die Dimensionen. Dieser Raum ist objektiv kleiner und neu zugeschnitten, sodass sich das lichte und hübsche Zimmer der Großmutter mit dem Renoir-Druck über dem Bett und dem mit einem Wust von Briefen beladenen Schreibtisch am Balkonfenster kaum darin erkennen lässt. Eine neue Tür führt jetzt in das noch kleinere Nachbarzimmer, in dem seinerzeit meine Onkel Klaus oder Golo gewohnt haben. Das helle, mit Fenster versehene Bad meiner Großmutter, das ich als Kind täglich benutzte, ist nicht mehr vorhanden. Von dem starken Lichteinfall im Badezimmer, der sich in meinem Gedächtnis festgesetzt hat, lasse ich mich jetzt bei meiner fortgesetzten Suche in diesem mich zunehmend verwirrenden Umbaulabyrinth leiten. Denn diese Erinnerung, ein Gedanke, eine unterschwellige Erkenntnis, die etwas mit dem Licht im Bad zu tun hat, lässt mich nicht mehr los. Dabei fällt mir wieder ein, dass bei gutem Wetter im Frühjahr und Sommer die Morgensonne durch das Fenster flutete. An einem Tag wie heute müsste die Stelle in südöstlicher Ausrichtung eigentlich leicht zu finden sein. Deswegen kehre ich nun in den Flur zurück und wende mich wieder der neuen Wohneinheit zu, die aus Thomas Manns früherem Zimmer gewonnen wurde. Hier bleibe ich stehen. Hier, ganz am Anfang des neu erschlossenen Ganges unter den Fenstern, muss sich mein früheres Badezimmer befunden haben. Und hier stand die Badewanne, davor das Waschbecken und weiter links war das Fenster, durch das immer das starke Licht einfiel. Stimmt das alles? Oder habe ich mich jetzt bei dem Ganzen möglicherweise zu sehr von der symbolischen Verbindung zwischen Großmutter und Licht leiten lassen oder beziehungsweise verleiten lassen? Doch dann leuchtet plötzlich in mir das so inständig und unbeirrbar gesuchte Licht auf. Eine Erinnerung genau an dieser Stelle des vermuteten Badezimmers. Es muss meine allererste Erinnerung überhaupt gewesen sein, eine Erinnerung von mir als knapp Vierjährigem in diesem Haus und in diesem Badezimmer. Die damalige Tageszeit wird etwa dieselbe gewesen sein wie jetzt. Nur war es nicht Frühling, sondern Hochsommer, und zwar am 21. Juli 1944. Ich stand im sonnendurchfluteten Bad irgendwo zwischen der großen Badewanne und dem Waschbecken und ich dachte gerade daran, dass gestern unser bösartigster und gefährlichster Feind in Deutschland getötet werden sollte und dass es viele Tote und Verwundete gab, aber es nicht denjenigen getroffen hatte, der beseitigt werden sollte. Und dass allein schon der Versuch, ihn zu töten, eine großartige Tat gewesen war. Noch klangen in mir die fieberhafte Anspannung und das wechselbare Gefühl nach, welche am vergangenen Nachmittag und Abend unser Haus beherrscht hatten. Nach meiner vagen Erinnerung war darüber im Familienkreis aufgeregt gesprochen und viel telefoniert worden. Und es kam auch mal ein Besuch, der ähnlich aufgeregt wirkte wie meine Großeltern. Das Ganze blieb für mich trotzdem ungreifbar und verschwommen, sozusagen eine atmosphärische Wahrnehmung. Es fühlte sich jedoch an wie ein aufrüttelndes Ereignis, in dem Helden aufgetreten sind, die alle Menschen auf der Welt von dem abscheulichen Ungeheuer befreien sollten und wollten. Aber in mir schwang aus Bemerkungen vom vergangenen Nachmittag oder Abend auch die Enttäuschung meiner Großeltern, Eltern und sonstigen Anwesenden wegen des fehlgeschlagenen Hitler-Attentats nach. Vermischt jedoch mit der einhellig ausgesprochenen und ungeduldig drängenden Gewissheit, dass es bis zum Ende der Schreckensherrschaft in Deutschland nicht mehr lange dauern könnte. Ich bleibe noch einen Augenblick stehen, dann entferne ich mich wieder von dieser erinnerungsträchtigen Stelle in den neuen schmalen Gang und begebe mich zurück zur Treppe.
Auf der Reise durch die erlebnisreichen Jahre in der Villa, die nicht nur von positiven Erlebnissen geprägt waren, erinnert sich Mann an die Tage, wie er damals Als 8- oder 9-jähriger Junge beunruhigt die aufgeregten Diskussionen in der Villa miterlebt hatte, ohne genau zu verstehen, worum es eigentlich ging. Aber Friedemann spürte die Angst, als nach dem Krieg die Kommunistenverfolgung in den USA fast zur Hexenjagd eskalierte und Thomas Mann sich zunehmend bedroht fühlte. Wir schreiben das Jahr 1949 und es wurden bereits die ersten mutmaßlichen Staatsfeinde verhaftet.
Nach Thomas und Katja Manns Rückkehr in das Haus aus der Schweiz während der dort wiederverbrachten sommerlichen Monate erfolgten sicherlich auch als Reaktion auf die Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober in den USA die nächste Zuspitzungen. Gegen Ende Oktober wurden die 10 Top-Red zu 5 Jahren Gefängnis und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Zitat Thomas Mann: Niemand regt sich über den Unsinn auf. Kaution abgelehnt, Missbrauch der Macht und Unrechtlichkeit nach innen und außen. So 1949. Diese Machenschaften zogen sich bis tief in den Dezember hinein. Zitat: Nichts als Hass und leere Hysterie, Besessenheit und abergläubische Narretei. Aber was geschieht nun mit den Verleumdern? Nichts. Denn sie waren nur linientreu. Aufgemacht war das Ganze in perfektem Nazi-Stil, heißt es sogar am 8. Dezember. Und 3 Tage vor Weihnachten kam wieder Tochter Erika mit ins Spiel, nachdem bereits 2 Tage nach Neujahr 1949 Thomas Mann besorgt vermerkt hatte, Erika habe aus politischen Gründen ihre Lecture-Tour im Februar absagen müssen. Und jetzt heißt es, dass sich ihre Einbürgerung in die USA so weit ins Unabsehbare hinziehe, dass ihr Wegzug aus den USA erwogen werde. Aber dann Problem der Trennung von uns, Erörterung unserer Rücksiedlung in die Schweiz, meine Anhänglichkeit an dieses Haus. Am Neujahrstag 1950 zog Thomas Mann zum ersten Mal über alle bisherigen Andeutungen hinaus eine neuartige transatlantische Bilanz, nach der sich die Verhältnisse langsam umzukehren schienen. Zitat: Sprachen über die Lage von vor 10 Jahren, wo es in Europa so schlimm und hierzulande viel besser war. Während des ganzen Winters und darüber hinaus zeigt sich die Stimmung von Verunsicherung und Angst in seinem Tagebuch, in dem eine pessimistische Bemerkung nach der anderen folgt. Zitat: Von morgens an das depressive Grauen im Herzen. In der Zeitung Bericht über die Organisation antikommunistischer patriotischer Committees über das ganze Land hin. Es wird ernst. Die Zeit zu vollständigem Schweigen ist gekommen. Das Gefühl allgemeiner Krise und Wende. Grauen und Übelkeit bin den Zuständen in diesem Land gar nicht gewachsen, mag an die Aufgabe des Hauses nicht denken und darf das Ansehen, ja die Popularität nicht vergessen, die ich immer noch genieße. Dann Ekel vor den Zeitungen hier in ihrer bübischen und inferioren Albernheit. Politische Gräuel fort und fort, groteske und durchaus hitlerische Äußerungen des Rankin über Einstein, ungeheuerlich, Trumans gutmütige Dummheit und Unwissenheit, mangelhafter Nervenzustand, bedrückt, melancholisch, angewidert, die Hearings, Investigations, das primitiv-puritanische und zugleich von Hass erniedrigte Niveau, Leiden, Furcht, Grauen, Korruption und Selbstgerechtigkeit. Und schließlich erwähnt er den Bericht eines Teebesuchers darüber, dass Italien nach Frankreich wimmeln von amerikanischen premature emigres, Liberalen, Kommunisten, Intellektuellen, die den Ausbruch des Faschismus mit oder ohne Krieg hier erwarten. Auch während der Sommermonate im schützenden Europa 1950 ließen die Sorgen und die wachsende Unsicherheit darüber, wo Thomas Mann sich nun wirklich zu Hause fühlen durfte, ihn nicht mehr los. Umso mehr, als schon seit Jahren sicher war, dass Deutschland dieses Zuhause nicht mehr sein konnte. Im Juli war in St. Moritz im Zusammenhang mit der Angst vor der Einziehung der Reisepässe durch die amerikanische Administration zum ersten Mal sogar von einer wiederholten Emigration die Rede. Diese Situation wurde jetzt sogar mit derjenigen von 1933 verglichen. Zitat: Der Gedanke einer wiederholten Emigration spukt längst und dies Tagebuch kehrt gewissermaßen zu seinem Beginn, Arosa 1933, zurück. Die Ablösung von Amerika müsste sehr leise und vorsichtig geschehen. Obwohl Thomas Manns Widerwille besonders seit Anfang der 50er Jahre gegen die Zustände in Amerika immer größer wurde und es ihn immer stärker von dort wegzog, zwang er sich aus Vernunftgründen, seine endgültige Übersiedlung aufzuschieben und abzuwarten. Aber jetzt, im März 1951, schien der Wegzug meiner Großeltern in die Schweiz am liebsten noch im selben Frühjahr beschlossene Sache zu sein, da es in Amerika immer drückender und gefährlicher wurde.
Ein Mosaik aus Erinnerungssplittern führt die Leserinnen und Leser durch das Mannsche Haus, lässt sie in die Atmosphäre der 40er und 50er Jahre abtauchen und Teil an den Erinnerungen des damals jungen Friedemann haben. Überhaupt regt Manns Essay dazu an, sich mit Thomas Mann und seinem politischen Engagement auseinanderzusetzen, aber auch einen Blick auf die heutige politische Lage zu werfen. Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Alena Simon und das Thema der heutigen Sendung ist der deutsche Schriftsteller Friedemann Mann. Aus seinem Buch Das Weiße Haus des Exils, das im August 2018 erschienen ist, erfährt man, dass das Haus ein wirklich wichtiger Ort für ihn und sein Leben war. Aber es ist schon lange nicht mehr sein eigenes Haus, obwohl er dort so viele Jahre verbracht hatte. Wäre die Bundesrepublik Deutschland nicht als Käufer eingetreten, wäre es womöglich abgerissen worden. Thomas Mann ließ das Haus für die Familie mit den 6 Kindern im Jahr 1941 bauen. Die Villa war während der Nazizeit ein bedeutender Treffpunkt für die deutschen Emigrantinnen und Emigranten. Hier entstanden solche Werke wie Dr. Faustus und Lotte in Weimar, aber auch seine berühmten Radioansprachen der BBC Deutscher Hörer.
Deutsche Hörer, zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von Coventry durch Görings Flieger.
Darin richtete er mahnende Worte an seine Landsleute, befasste sich mit der politischen Lage Deutschlands und kommentierte das Kriegsgeschehen. 10 Jahre lebte und arbeitete Thomas Mann im kalifornischen Exil. 1952 nimmt die vom Senator Joseph McCarthy geschürte antikommunistische Hetze derart bedrohliche Züge an, dass er sich gezwungen fühlt, nach Europa zurückzukehren. Ab 1953 gelang die Mann-Villa in den Besitz einer amerikanischen Familie, die bis 2010 dort lebte. Anschließend wurde das Haus für einige Jahre an eine amerikanische Familie vermietet. Im Jahr 2016 schließlich kaufte die Bundesrepublik Deutschland das Haus auf, um es aufwendig zu restaurieren und wieder in seinen Originalzustand zurückzuversetzen. Es sollte ein Ort der Geschichte bleiben.
Das inzwischen Thomas Mann Haus genannte Anwesen soll nicht museal rückblickend als Ort konservierender Erinnerung an den niedergerungenen Hitlerfaschismus und als Denkmal für Leben und Werk des literarischen Giganten Thomas Mann dienen. Das Residenzprogramm soll zwar im Geiste Thomas Manns, aber doch gegenwarts- und zukunftsgerichtet realisiert werden. Ziel ist der interkontinentale Austausch zwischen deutschen Fellows aus verschiedenen Disziplinen und amerikanischen Persönlichkeiten und Institutionen als Counterparts aus demselben Umfeld. Diese Dialoge stellen die Herausforderungen ins Zentrum, denen sich alle freiheitlich-demokratisch ausgerichteten Länder, auch über Amerika und Europa hinaus, ausgesetzt sehen. Es sind nationalistische und religiös-fundamentalistische Strömungen, denen mit ganzer Kraft begegnet werden muss, insbesondere gilt es, den sich durch Differenzen und Konflikte zuspitzenden Polarisierungen bei Themen wie Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Umwelt- und Klimaschutz sowie Migration und Integration, Flucht und Exil auf beiden Seiten des Atlantiks entgegenzuwirken und damit auch zusammenhängende wirtschaftliche, ökologische und technologische Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen. Das oberste Ziel ist es, an einer weltweit gebotenen Eindämmung gewaltsamer und kriegerischer Eskalation dieser Konflikte auf allen Kontinenten mitzuwirken und in diesem Sinn Friedensarbeit zu leisten.
Ein Museum soll aus dem Haus also keineswegs werden. Die neue Mann-Villa soll im Geiste von Thomas Mann aufleben, nämlich als Ort des transatlantischen Dialogs, an dem deutsche und amerikanische Intellektuelle über die Zukunft der Demokratie debattieren sollen. Welche Wirkung der offene Dialog heute in Trumps Amerika noch entfalten kann, schildert Friedemann im Anschluss an seine Lesung im Interview mit Karl Josef Kuschel.
Dialog ist sozusagen das Grundwort meines ganzen Vortrags. Ich will jetzt nicht einfach den Demokratiebegriff von Steinmeier wiederkäuen, den gebe ich gerne wieder, muss ich auch, sehr wichtig als Grundlage, aber dann will ich auch sagen, ich bin ja schließlich von meiner Ausbildung auch Psychologe, Gesprächstherapie. Dialog, was ist Dialog? Dialog ist gar nicht mal unbedingt im Sinne des Erfahrungsdialoges, des spirituellen Dialoges zwischen verschiedenen Religionen, das ist dann sozusagen ein Kern, aber Dialog erstmal überhaupt, nicht? Und wie weit müsste man, ich spreche die Leute ja an, Leute, es hört auf, nur miteinander immer nur kontra, es hat keinen Sinn. Die Geschichte zeigt das auch. Ich will auch in dem Vortrag die Republikaner darauf aufmerksam machen, dass ihre Grand Old Party vor 150 Jahren ganz was anderes gewesen ist, also unter Lincoln, und dass die Demokraten diejenigen waren, die Sklavenhalter im Süden. Ja. Jetzt auf einmal, das ist wieder auch wieder Amerika, die verschiedenen Möglichkeiten, die sich eben so radikal verändern. Und dann will ich eben auch am Schluss noch sagen, ja, es gibt tatsächlich, wenn ein Dialog nicht einfach nur pragmatisch oder nur auf Strategie orientiert ist, der politische Dialog kann auch ein guter Dialog werden, wenn er sich leiten lässt von eben gewissen Traditionen, wo es darum geht, bevor man überhaupt mal anfängt zu verhandeln, erstmal in sich zu gehen.
Friedemann geht es also um weit mehr als nur den pragmatischen Austausch von Fachwissen unter den Fellows. Auch ihre persönlichen Eindrücke und Erfahrungen sollen zu Wort kommen, sich austauschen und nicht immer nur Konter geben. Das ist die Message, die Friedemann überbringen möchte und für die das neue Haus stehen soll. Doch was können die deutschen Fellows von den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen lernen?
Sie sollten nicht so sehr diesen Dialog zwischen den Kontinenten zu sehr aus der deutschen, aus der Berliner Sicht machen, sondern wir sollten die amerikanische Seite auch sehr stark mit berücksichtigen, sehen, was die. Und das ist nämlich, weil das ist halt manchmal eine Tendenz, wenn man von seiner Brille anhat, von irgendeiner einen Seite des Atlantik, dass man das dann auch so zu stark von dort, aus dieser Perspektive, aus dieser Brille tut. Und ich denke, das sind so Dinge, die sich auch spontan entstehen und wie sich entwickelt und so. Ich denke, dass gerade die jetzigen jungen Menschen, die vielleicht auch dann Lust haben, da hinzugehen und als Counterparts, das sind wahrscheinlich sehr oft diejenigen, die jetzt auch gerade so verzweifelt versuchen, die Wahl die in anderthalb Jahren mal so wirklich so zu lenken, dass da auch ein vernünftiger Kandidat kommt und dass es auch in eine gute Richtung geht. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die unter einem Druck sind, so wie ich es jetzt bis jetzt gespürt habe. Mit uns, also mit den deutschen Diplomaten ins Gespräch zu kommen und dass die natürlich dann sagen können, den Stipendiaten, wie sie sich von ihrer Sozialisation her, von ihrer amerikanischen Sozialisation, wie sie sich Demokratie vorstellen, wo die auch die Hindernisse sind und die ganzen Imponderabilien, was da kommen kann. Und ich glaube, sehr wichtig ist es auch, dass Amerikaner uns immer wieder in Deutschland sagen können, pragmatisch zu denken und nicht irgendwie so zu schnell, zu tiefsinnig zu werden und dann handlungsarm, sondern wirklich auch Versuch und Irrtum, das ist eine typisch amerikanische Eigenschaft und ich glaube, da können wir nie genug davon lernen. Und vor allem sollten wir nicht, das steht auch in der Bundespräsident in der Eröffnungsrede bei der Eröffnung des Hauses gesagt, wir als Deutsche sollten uns nicht anmaßen, den Amerikanern Lektionen in Demokratie zu erteilen.
Doch nicht nur die USA hat unter den Folgen ihrer Präsidentenwahl zu leiden. Auch hier in Deutschland erleben Populismus und Rechtsextremismus einen Aufwind. Gerade in Zeiten der globalen Krise sieht man die Notwendigkeit eines Austausches zwischen den beiden Ländern. Im Interview mit Kuschel erinnert Friedemann an das politische Engagement der Manns im Exil, das für uns heute eine große Vorbildsfunktion haben kann.
Es gehörte ja ziemlich Mut dazu, finde ich, in den 40er Jahren, dass Thomas Mann dann noch wissend, dass die Amerikaner sich erst überhaupt gar nicht bewegen ließen, diese Bestie in Europa. Es ist ja nicht nur Hitler gewesen, es war Mussolini, es war dann Japan, aber die dazu zu bewegen, dass sie das überhaupt machen. Nicht? Und er war ja der Einzige unter den Migranten, der wirklich dann rausgegangen ist. Und die anderen haben ja nur, die kamen ja nur so und haben halt lamentiert, die meisten. Und nach dem Krieg sind dann sehr viele nach links gegangen und wollten den Amerikanern auch die Loyalität versagen, sondern eher ganz nach links. Und Thomas Mann nicht, der hat bis zum Schluss, obwohl das mit McCarthy so war, er hat trotzdem noch gedacht, ja, solange ich in Amerika bin, halte ich zu den Amerikanern. Also ich finde, er hat unglaublich mutig, seine Tochter Erika ja auch. Ja. Und das Ganze auch noch sehr stark ins Spirituelle hineingehen mit den Unitariern. Er war befreundet mit dem Pastor Fritschmann, wo man das politische und das spirituelle Engagement gar nicht voneinander trennen kann, das humanistische. Und das ist für mich ein Vorbild. Und man sieht es ja schon 1938 in diesem Artikel, in diesem Essay, mit dem er rumgereist ist, The Coming Victory of Democracy. Man kann bei ihm ja auch eine Entwicklung schon seit 1922 sehen, von Deutscher Republik. Da fängt das so ein bisschen an, aber ist noch ganz anders, ist noch viel weniger. Und ich finde, das ist also für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und der ist ja auch der Punkt gewesen, für Steinmeier das Haus kaufen zu, weil er wusste, da muss man ansetzen.
Es braucht also Mut im Kampf für Demokratie und Freiheit. Und es braucht Leute, die bereit sind, die Verantwortung und Verständigung im Dienste einer Zukunft der Demokratie zu übernehmen. Soweit Friedemann im Gespräch mit Karl Josef Kuschel, emeritierter Theologe. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Micro Europa.
Micro Europa.
Thomas Mann lebte rund ein Jahrzehnt in der Villa in den Pacific Palisades in Kalifornien. Der berühmte Schriftsteller machte das Haus zum Treffpunkt von bekannten Persönlichkeiten, solchen wie Adorno, Horkheimer, Brecht oder Feuchtwanger. Jetzt soll es ein Ort der transatlantischen Debatte werden. Dringenden Bedarf dafür gibt es jedenfalls auf beiden Seiten des Atlantiks. An dem Dialog sollen deutsche und amerikanische Fellows teilnehmen. Die Fellows, zu denen herausragende Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft gehören, wohnen zwischen 3 und 10 Monaten im Manschenhaus und nutzen diese Zeit für einen intensiven Austausch mit Institutionen und Persönlichkeiten in den USA. Zu den ersten Stipendiatinnen und Stipendiaten im Jahr 2018 gehörten der Schauspieler Burkhard Klausner, der Literaturwissenschaftler Heinrich Dettering, die Soziologin Jutta Almendinger und der Mikroelektroniker Janus Manolli. Sie sollten den Hort des Nachdenkens und Diskutierens wieder zum erneuten Aufleben bringen. Im Jahr 2020 gehen 12 Thomas Mann Fellows nach Los Angeles. Einer von ihnen ist Bernhard Pörksen, Tübinger Professor der Medienwissenschaft. Er wird seine Reise in das Weiße Haus des Exils voraussichtlich im Juni antreten. Ich habe mit ihm über die Mann-Villa, sein Forschungsvorhaben und seine Einschätzung der aktuellen politischen Lage gesprochen. Doch was mich besonders interessiert hat, ist, wie man überhaupt ein Thomas-Mann-Stipendiat wird.
Man muss sich bewerben oder bekommt einen Hinweis darauf, dass man sich doch bewerben sollte. So war das in meinem Fall und ich habe mich dann mit diesem Programm beschäftigt und gesehen, hier haben wir den seltenen Fall einer Möglichkeit zum offenen Dialog. Das ist ein offener Raum, den man da betritt. Die Gelegenheit zum Austausch, zum Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen in den USA, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die vor Ort sind und die Möglichkeit, auch die eigenen Themen und Ideen zu verfolgen. Also eigentlich ein wunderbares Stipendium, ein wunderbares Fellowship und die Gelegenheit, nochmal neu über Themen, die mich ohnehin umtreiben, nachzudenken.
Sie haben das Thema angesprochen, mit dem Sie sich beschäftigen. Können Sie da nochmal konkret sagen, welchen Schwerpunkt Sie sich gesetzt haben?
Im Kern geht es bei meiner Arbeit darum, dass ich mich mit der Frage, wie wirkt Aufklärung oder wie kann Aufklärung, das Prinzip von Aufklärung noch wirken unter den gegenwärtigen Kommunikationsbedingungen? Wir erleben ja, dass Kommunikation zunehmend polarisiert. Wir erfahren etwas, was Thomas Mann die große Gereiztheit genannt hat in einem berühmt gewordenen Zauberberg-Kapitel. Wir kommen uns unter den gegenwärtigen Kommunikations- und Medienbedingungen zu nahe, sind zu unmittelbar den Anwürfen und auch Attacken des anderen ausgesetzt. Und mich beschäftigt die Frage, wie kann unter den aktuellen und gegenwärtigen Kommunikationsbedingungen Aufklärung funktionieren? Kann die Debatte, der Streit, die Auseinandersetzung auf eine ausreichend respektvolle Art und Weise stattfinden? Und dem will ich nachgehen in Form von größeren oder kleinen Essays, die ich dann dort schreibe.
Das Wort Austausch ist auch gefallen, denn das Thomas Mann Fellowship Programm soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch die Möglichkeit geben, sich miteinander auszutauschen, sozusagen im Geiste von Thomas Mann Debatten zu führen zu Gegenwarts- und Zukunftsthemen auf beiden Seiten des Atlantiks. Wo herrscht Ihrer Meinung nach denn besonders Gesprächsbedarf zwischen den beiden Ländern?
Nun, diese Notwendigkeit des Austausches ist natürlich immer gegeben, aber wir haben natürlich seit 2016 eine Art Trump-Schock erlebt, dass jemand, der derart skrupellos ist, derart brutal, dem derart viele Skandale nachhängen, trotzdem amerikanischer Präsident werden kann. Dass er sich trotz der Tatsache, wie er sich im Amt verhält, so lange Präsident bleiben kann. Das ist schon ein Schock für all diejenigen, die dem Prinzip von Aufklärung sich verpflichtet fühlen. Und das zeigt, hier gibt es so eine, würde ich sagen, systematische Asymmetrie von unterschiedlichen Öffentlichkeiten. Ein Problem der Arena-Asymmetrie. Auf der einen Seite hochaggressive Populisten, und da ist Trump die Symbolfigur. Und auf der anderen Seite diejenigen, die anders argumentieren, für die Fakten eine Rolle spielen, für die der zwanglose Zwang des besseren Arguments, um Habermas zu zitieren, Relevanz besitzt. Und die Frage, die uns beschäftigen muss und die diesen Austausch besonders wichtig und dringlich macht, wie geht man mit dieser Arena-Asymmetrie um und wie spricht man mit denjenigen, die die eigenen Spielregeln, auch die Spielregeln des rationalen Diskurses unter Umständen verachten?
Auch der Twitter-König und derzeit amtierende amerikanische Präsident Donald Trump kam nicht zu kurz in unserem Interview. Ich wollte von Bernhard Pörksen wissen, ob ein offener Dialog zwischen den beiden Ländern in der Trump-Ära überhaupt möglich ist.
Ich bin der Auffassung, der offene Dialog muss so lange wie möglich versucht werden. Es gilt, ihn auszuprobieren, und gleichzeitig braucht es die Mischung aus Dialogbereitschaft und Konfrontationsbereitschaft. Und hier muss aus meiner Sicht die gesellschaftliche Mitte noch nachlernen. Wir sind ja, viele von uns sind ja die Jüngeren, zumal gleichsam im Stuhlkreis sozialisiert, also unter Kommunikationsbedingungen, die etwas ungeheuer Idyllisches hatten und haben. Aber es wird uns klar, die Kommunikation in der Gegenwart, das öffentliche Gespräch, auch der öffentliche Streit, kann nicht nur empathisch und dialogorientiert geführt werden, sondern in der richtigen Mischung aus Zuwendung und Abgrenzung, aus Achtung vor der Person des Gegenübers, die es immer geben sollte, und der Ächtung einer Position, die unter Umständen auch die Ächtung verdient.
Und wo könnte man diese neue Dialogkultur besser lernen als in dem Thomas-Mann-Haus? Ich habe Bernhard Pörksen gefragt, ob wir nicht noch mehr solcher Orte wie das Thomas-Mann-Haus brauchen. Gerade in Zeiten, in denen die freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung überall so in die Defensive gerät.
Wir brauchen offene Räume für den Diskurs, für die Debatte, auch für die Auseinandersetzung. Denn es geht darum, aus meiner Sicht, eine Kerntugend neu zu lernen. Und das ist die Kerntugend der respektvollen Konfrontation. Gerade unter vernetzten Bedingungen sind wir mit immer mehr Ansichten konfrontiert, die durchaus auch Widerspruch verlangen. Aber wie kann dieser Widerspruch so formuliert werden, dass man eben nicht in die Abwertungsspirale einsteigt, dass man eben nicht das Kommunikationsklima in der Betonung von Unterschieden immer weiter ruiniert? Und deswegen ist für mich eine Kerntugend, die es zu lernen und einzuüben gilt, die der respektvollen Konfrontation. Dafür braucht es Orte, Gelegenheiten, Plätze, an denen dies eingeübt und ausprobiert werden kann.
Abgesehen jetzt von den politischen Chancen des Thomas-Mann-Hauses, welche anderen Perspektiven eröffnet das Projekt von Thomas Mann?
Dieses Fellowship eröffnet die Gelegenheit zur Begegnung. Sie eröffnet die Gelegenheit auch zum im positiven Sinne zufälligen Austausch mit Andersdenkenden. Es ist ein ungeheures Geschenk an Vertrauen und Freiheit, das mit diesem Fellowship einhergeht. Und natürlich besitzt der Name Thomas Mann nach wie vor eine ganz besondere Magie, eine Art Ausstrahlung und Aura, die zum Anziehungspol interessanter Menschen, interessanter Debatten geworden ist und nach wie vor wird. Und insofern freue ich mich persönlich sehr auf diese 4 Monate des Nachdenkens, des Schreibens, des Miteinanderredens.
Das war das Interview mit Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er wird im Sommer 2020 einer der 12 deutschen Fellows, die in die Thomas-Mann-Villa in Pacific Palisades einziehen werden. Die heutige Sendung dreht sich rund um die Lesung des Schriftstellers Frido Mann im DRI. Auch wir, das Team von Mikro Europa, waren bei der Lesung. Mit mir im DRI war auch meine Arbeitskollegin Christy Platzen. Christy ist gebürtige Amerikanerin und wird uns heute die Sicht auf das Mannsche Haus und das Vorhaben von Frido Mann aus der Sicht hinter dem Atlantik schildern. Ich habe vor einigen Tagen ein Interview mit ihr geführt und sie über das Buch, die Rolle der Mannschen Villa und die amerikanische Politik ausgefragt. Christy und ich sind heute mal ausnahmsweise nicht im Studio, sondern sitzen jeweils bei sich zu Hause. Das hat uns aber nicht davon abgebracht, über die Frido-Mann-Lesung im DAI zu sprechen. Christy und ich waren live dabei und wollen heute nochmal die Thematik aus einer etwas anderen Sicht betrachten. Denn Christy ist gebürtige Amerikanerin. Christy, du hast ja das Buch von Frido-Mann gelesen. Aber kennen denn Amerikanerinnen und Amerikaner überhaupt die Schriftstellerfamilie Mann, die ja in den 40ern und 50er Jahren in der Villa in den Pacific Palisades gelebt hat?
Es ist mein Eindruck, dass die Familie früher bekannte war, also als der Thomas Mann dort noch lebte. Also heutzutage ist er weniger bekannt, also jedenfalls nicht so sehr wie in Deutschland. Das ist keine Name, der jeder kennt. Ich hab sogar einen Artikel auf Englisch gefunden über dieses Buch von Friedemann, und der Titel, also übersetzt auf Deutsch, war bekannter Autors Enkel verfolgt eine bessere deutsche-amerikanische Beziehung. Also die Name Thomas Mann war überhaupt nicht im Titel. Ich glaube, das sagt viel über wie bekannt er ist in Amerika. Also die Leute, die sich mit Literatur auskennen, also sie kennen ihn natürlich, der Zauberberg ist hier auch bekannt, also Magic Mountain auf Englisch, aber das ist, wie gesagt, nicht so bekannt wie in Deutschland.
Du hast ja jetzt das Buch von Friedemann erwähnt, Das Weiße Haus des Exils. Soweit ich weiß, gibt es das Buch ja nur auf Deutsch. Du hast jetzt nochmal den Titel genannt, wie er denn auf Englisch klingen könnte. Hätte denn das Buch überhaupt ein Publikum gefunden in Amerika?
Nee, gar nicht. Also wie du sagtest, also es gibt keine englische Übersetzung von dieses Buch. Es gibt auch sehr wenige Leute, die Deutsch können in den USA. Also es ist völlig unbekannt in den USA, soweit ich weiß. Also ein bisschen wurde über das Buch berichtet in den Medien, aber das Buch selber hat kein Publikum gefunden in den USA.
Hier in Deutschland war das Buch bzw. auch die Eröffnung der Villa ein großes Thema in den Medien. Es gab eine Vielzahl an Artikeln dazu, auch zum Besuch von Steinmeier in dieser Villa. Wurde das Thema in Amerika thematisiert? Also gab es dazu Berichte in den amerikanischen Medien?
Ja, es gab schon ein paar, also in Kalifornien besonders, also wo das Haus ist. Also lokale Medien haben, also lokale Zeitungen, haben was darüber berichtet. Es gab auch in den New Yorker einen Artikel über das Haus. Und der Journalist oder die Journalisten, ich weiß nicht mehr, hat auch mit Friedemann gesprochen, aber über sein Buch haben sie gar nichts gesagt.
Du hast mit Friedemann auch ein Interview geführt, und in dem Interview hast du ihn gefragt, ob unter anderem Trump und seine Politik der Anlass dafür war, das Buch zu publizieren. Siehst du da persönlich einen Zusammenhang?
Also ich finde das Thema von seinem Buch heute tausendmal relevanter als während die Obama-Regierung zum Beispiel. Also damals wohnte ich noch in Amerika und ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Thema deutsch-amerikanische Beziehung nicht so sehr beschäftigt. Ich glaube, damals läuft alles ziemlich gut. Und ja, die Idee hinter diesem Buch und dieses Haus, also die Verpflegung von dieser Beziehung, diese deutsch-amerikanische Beziehung, sind heute einfach viel relevanter, viel spannender, viel präsenter. Und ich finde, in diesem Sinn hatte Friedemann, wie soll man sagen, Glück oder eine große Chance oder hat die Chance genommen, dieses Buch zu schreiben, weil das Thema ist einfach wichtiger heute als vor 8 Jahren, zum Beispiel 6 Jahren.
Ja, er hat mit seinem Buch sehr große Relevanz auch geschaffen. Wenn man bedenkt, welche Politik auch Trump vertritt, America First. Und da ist natürlich die Frage, was könnte deiner Meinung nach ein Dialog zwischen den beiden Ländern in dieser Trump-Ära überhaupt bewirken? Oder anders gefragt, ist er überhaupt möglich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich frage mich auch, was das überhaupt heißt, also Dialog zwischen den Ländern. Zum Beispiel, also ich arbeite jetzt bei der Deutschen Welle, Deutschlands Auslandssender, und gerade letzte Woche hat unsere Korrespondentin in Washington Trump gefragt, ob er mit der deutschen Regierung über Coronavirus redet. Und der Trump hat geantwortet, we talk to Germany, wir reden mit Deutschland. Also man könnte sagen, okay, also der Trump redet mit Merkel und die reden miteinander, aber wir merken, die Beziehung ist einfach nicht so gut gerade. Also ich weiß, dass jetzt während dieser Corona-Krise das läuft einfach besser in Deutschland gerade als in Amerika. Und ich weiß, viele Amerikaner merken das auch. Also ich glaube, viele in den USA sehen so langsam, dass den USA vielleicht doch nicht das allerbeste Land überhaupt ist und dass andere Länder doch gute Ideen haben und dass es manchmal dass es manchmal besser läuft in anderen Ländern und dass ein Austausch uns als Amerikanern gut tun würde. Also ich sehe eigentlich jetzt in dieser Krise die Möglichkeit für einen besseren Dialog zwischen Deutschland und Amerika.
Kommen wir zurück zu der Villa bzw. zu dem Weißen Haus, das für den transatlantischen Dialog symbolisch stehen soll. Wir haben jetzt die Ziele und das Haus auch im Allgemeinen aus einer sehr deutschen Perspektive betrachtet. Wie werden die manchen Ziele in Amerika wahrgenommen? Gibt es da Befürworterinnen und Befürworter, die hinter diesen Zielen stehen?
Dieses Projekt bedeutet viel mehr für Deutschland als für den USA. Also, aber das sage ich als meine persönliche Meinung von was ich also in den Medien gesehen habe. Das ist bestimmt für die akademische Welt in den USA, auch so für Leute, die Germanistik dort studieren, sehr interessant und sehr relevant, weil jetzt haben die Möglichkeit, mit Akademikern und Intellektuellen aus Deutschland zu reden.
Du hast auch schon erwähnt gehabt, wen das Haus interessieren könnte. Wir kennen die deutschen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Wer wird seitens Amerika an dem Programm teilnehmen?
Soweit ich verstehe, ist das Haus für die deutsche Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeint, also dass sie dort einen Ort zu wohnen haben. Also dieses Jahr zum Beispiel, und ich glaube, das ist vielleicht jedes Jahr so, gibt es keine amerikanische Seite vor Ort im Haus. Also eigentlich leben nur deutsche Teilnehmerinnen im Haus dort vor Ort. Also die Idee ist, dass sie dort eine Unterkunft bekommen in den USA und von dort aus können sie über mehrere Monate diesen Austausch mit einem amerikanischen Publikum und mit amerikanischen Akademikern fördern. Also es gibt eigentlich keine offizielle amerikanische Seite da.
In welcher Art können denn die amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. die amerikanische Seite zu diesem transatlantischen Dialog beitragen?
Also ist es so erwartet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen während ihrer Zeit im Haus Diskussionen über diese deutsch-amerikanische Beziehung fördern, dass sie miteinander reden, auch mit anderen Intellektuellen in den USA. Sie sollten auch bei öffentlichen Vorlesungen, Diskussionen, Kolloquien mitmachen. Sie sollten auch mit den Medien reden, Beiträge schreiben, solche Sachen. Also einfach sich engagieren, dort ein bisschen networken.
Denkst du, dass ein solches Fellowship-Programm auch etwas an der jetzigen Politik in Amerika ändern kann?
Ja, also ich glaube, das kann viel machen für in dieser akademischen Welt. Also wie schon gesagt, das ist für Akademiker. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen skeptisch, wie viel das jetzt bewirken kann, also auf einer größeren Ebene. Also beide Länder haben ähnliche Probleme, gerade so mit Populismus, Protektionismus, auch Anti-Intellektualismus. Und das sehen wir heute zum Beispiel in dieser Verneigung gegen den Virologen, die ganze Proteste gegen Ausgangssperre, die man in Deutschland sowie Amerika sieht. Und ich weiß nicht, ob so ein Projekt diese Trends beeinflussen kann. Amerika ist einfach so ein großes Land und es ist sehr leicht, dort aufzuwachsen, ohne jemals in ein anderes Land zu gehen. Und natürlich alle kennen Deutschland, also kennen den Zweiten Weltkrieg, kennen also Bier aus Deutschland und Wurst. Aber ich glaube, viele Amerikaner nehmen das Land nicht so wahr. Deutschland und Europa und auch andere, also auch Asien oder so, hat so wenig mit dem Alltag von vielen Amerikanern zu tun. Und ja, so für viele Amerikaner in Deutschland ist es nicht so greifbar, weil es so weit weg ist und so unrelevant ist für den. Und ich kenne das von mich persönlich. Also ich sehe jetzt wohne ich seit Jahren in Deutschland, aber ich sehe, dass das war kein echtes Land für mich, also bevor ich Amerika gelassen habe. Und ich glaube, das macht viel aus für die Beziehung.
Dann eine abschließende Frage an dich, da du ja beide Perspektiven jetzt kennst, die amerikanische, du bist dort aufgewachsen, und die deutsche, du lebst jetzt hier seit einigen Jahren. Was würdest du dir persönlich von diesem Austauschprojekt zwischen den beiden Ländern wünschen?
Ja, ich würde mich wünschen, mehr Kontakt auf diese persönliche Ebene. Also ich bin keine Akademikerin, also das hat natürlich seinen Wert. Aber wenn ich selber so ein Projekt entwickeln könnte, würde ich mich wünschen, ein Projekt, wo mehr Amerikaner Kontakt mit Deutschen haben und wo die Beziehung tiefer geht als Urlaub zum Beispiel, also als komische Witze über den Zweiten Weltkrieg, also wo Deutsche und Amerikaner sich einander wirklich kennenlernen und mehr als Politik oder als Geschichte sehen. Und dass man sieht, die sind auch Menschen wie wir, auch wenn sie anders leben. Und dass ein Austausch zwischen diesen Menschen beide Länder gut tut.
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Sendung von Radio Mikro Europa. An den Reglern saß heute Sergej Maltsev, Regie hatte Ulrich Hegele. Wenn du mehr über Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle erfahren willst, dann schau doch einfach auf unserer Homepage vorbei unter www.mikroeuropa.de. Alle bisherigen Sendungen sind übrigens auch zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage und der Tübinger Universitätsbibliothek zu finden. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alena Simon. Auf Wiedersehen und bis bald. Thank you.